Nach der Stunde hören wir gleich ein Duett. Schon vorgekommen, wenn man älter wird, mir ist jedenfalls schon passiert, dass ich es vergessen habe zu sagen. Wir wollen heute ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament lesen und schlagen dazu den Philipperbrief auf. Und zwar im Philipper Kapitel 2, die beiden Verse 12 und 13. Philipper 2, ab Vers 12, wo es heißt: Daher, meine Geliebten, gleich wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirket eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Soweit Gottes Wort. Dieser paulinische Brief hat einen ganz besonderen Stil, eine besondere Note. Dieser Philipperbrief ist eigentlich ein Brief der Freude. Er appelliert an jenes Teil der Erretteten in der Freude in Jesus. Ein Brief, wo Freude herrscht, könnten wir sagen. Und das hängt damit zusammen, mit dem, was wir heute hören wollen, Vers 5, da wird über die Gesinnung unseres Herrn Jesus gesprochen. Das Wort Gesinnung finden wir in Vers 5. Und in Vers 8 Gehorsam. In diesem Vers 8 wird vom Gehorsam Jesu geredet. Und in Vers 12 von unserem Gehorsam, wie wir im Textwort lasen. Aus diesem hier erwähnten Gehorsam resultiert Freude in Jesus. Gehorsam hat nach der Lehre des Neuen Testamentes jedes Kind Gottes selbst vor dem Herrn zu bringen. Wir, die wir eine Gemeinschaft von Erretteten sind, haben nicht das Recht, von anderen Gehorsam zu fordern. Das würde nur sein, wenn wir uns Gott gleich machen würden. Selbst auch der Christus ist nicht gekommen, indem er gezwungen wurde durch Gehorsam, sondern er kam freiwillig, sagt die Bibel. Gehorsam ist eine freiwillige Äußerung dessen, der gehorsam sein will. Weil er im Fleische offenbar wurde, hat er uns vorgelebt, freiwillig gehorsam zu sein. Alles, was gehorsam ist, nicht aus der persönlichen Antriebskraft der Freiwilligkeit, verherrlicht Fleisch und entehrt Gott. Das sind die Grundsätze des Neuen Testaments. Darum hat Christus, der Herr, Gott so wunderbar verherrlichen können. Er kam, um seinen Willen zu tun. Er wollte ihn tun. Darum ist es auch unser Auftrag, seinen Willen tun zu wollen. Nun, bei der Behandlung des Textwortes hier, da dürfen wir die zweite Hälfte der Verse nicht vergessen, sondern wir müssen die zweite Hälfte bei der Betrachtung eigentlich voranstellen. Sonst fehlt uns der rechte Einstieg, es wird sonst schwer. Und diese zweite Hälfte lautet, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Vollbringen übersetzt Martin Luther. Ganz kurz etwas dazu zu sagen. Vom Grundtext her ist das Wort in der Elberfelder Wirken das Genauere. Wir haben jetzt drei Begriffe, das Wollen, das Wirken und das Vollbringen. Das sind drei ganz verschiedene Einheiten. Durch unser Wollen kommen wir nur zum Vollbringen, wenn wir vorher das Notwendige wirken. Martin Luther geht sofort auf das Ziel und übersetzt Vollbringen. Das ist für uns verständlicher. Auch wenn es nicht genau dem Grundtext entspricht. Aber wir wollen es genauso stehen lassen. Es ist ja nicht falsch. Wollen, wirken, vollbringen. Ich kann nichts vollbringen, wenn ich vorher etwas nicht gewirkt habe. Ich kann es vorher nicht wirken, wenn ich es vorher nicht gewollt habe. Die Bibel Gottes Wort sagt, dass Gott es ist, der in uns das Wollen und das Wirken vollbringt. Wir sind gehalten, Gottes Wort in unsere Herzen aufzunehmen, damit wir erkennen, dass nur das Gott ehrt, was durch sein Wollen und sein Wirken durch die Seinen geschieht. Jeder einzelne Gehorsam, der außerhalb seines Wollens und seines Willens geschieht, ehrt Gott nicht, war gesagt. Und weil dieses Wollen und Vollbringen Gott in uns wirkt, weil Gott dieses Wollen und Wirken in uns vollbringen will, es ist sein Ziel, haben wir ihm einerseits Stille zu halten. Wenn er wirkt, da haben wir Stille zu halten. Wir denken hier besonders an Jesaja 30, Vers 15. Das zwar ein alttestamentliches Wort ist, aber für uns jene gewaltige Bedeutung hat. Im Stille sein würdet ihr gerettet werden. Kinder Gottes im rotierenden Zustand sind nicht geeignet, seinen Willen zu tun. Einerseits möchte Gott, dass wir über allen seinen Willen zuerst stille werden. Werden wir nicht stille, sündigen wir. Weil wir nur im Stille sein die Verheißung seiner Rettung besitzen. Diener zu sein, dass er, Christus, durch uns wirken kann? Wie, müssten wir sagen? Als durch willige Werkzeuge. Er, Gott, muss uns nicht haben, aber er will uns gebrauchen. Und wenn er uns gebrauchen kann, nur und allein in der Willigkeit. Wir stellen uns vor, eine Autoreparaturwerkstatt, und da wäre ein Lehrling, und der Meister sagt, hol mir mal den und den Schraubchen Schlüssel, und der bringt ihm den Schraubenzieher. Da würde er sagen, den habe ich nicht gewollt, bring mal das. Und dann bringt er ihm ein Rundeisen. Und das geht immer so weiter, weil der nicht will, weil der es anders will. Das wäre ein schädigendes Verhalten, und so ist es auch im Reiche Gottes, dass der Herr uns allein nur gebrauchen kann, wenn wir willig werden, seinen Willen zu tun. Das war einerseits. Jetzt kommt andererseits. Andererseits sollen wir die Kraft, die uns da reicht, was wir brauchen, nämlich den Heiligen Geist, mitsamt seinem teuren Wort, das sind ja die zwei Quellen, Wort und Geist, da heraus haben wir unsere geistlichen Energien zu beziehen, aufnehmen und in und mit derselben, wie wir gelesen haben, unter Furcht und Zittern unsere Seligkeit zu schaffen. Wir werden im Verlaufe noch genau darauf eingehen, was hier gemeint ist. Zwei Bibelstellen, die uns hier beweisen, was Gottes Wort sagt, ist eine in Psalm 2, wo wir lesen, in dem Vers 11, da heißt es, dienet Jehova mit Furcht und freuet euch mit Zittern. Und die andere Stelle im Jesaja 66, Vers 2, wo es heißt, hat doch meine Hand dieses alles gemacht, spricht Gott, und alles dieses ist geworden, spricht Jehova, aber auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Worte. Das ist etwas, was der Gemeinde Jesu weitgehend verloren gegangen ist. Die Ehrfurcht vor seinem Wort. Und dort, wo keine Ehrfurcht vor seinem Wort mehr ist, da blüht der Liberalismus. Aber der Liberalismus ist die Endstufe des theologischen Atheismus. Erstens, Gott macht uns gerecht ohne unsere Werke, und zweitens, er macht uns praktisch heilig durch unsere Werke. Zu dem ersten, dass Gott uns gerecht macht, ohne unsere Werke, gründet sich auf diesen Eckpfeiler der Mitteilung des Wortes Gottes in Epheser 2, Vers 8, wo es heißt, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Das heißt also, durch die Gnade wird unsere Errettung eingeleitet und die Rechtfertigung haben wir dann, oder die Rechtsprechung als die Antwort Gottes durch den Glauben. Und zu zweitens, er macht uns praktisch heilig durch unsere Werke. Heiligung bedeutet Absonderung. Diese Absonderung soll sein von den Dingen der Sünde. Das haben wir zu tun. Wir haben nie das Recht zu sagen, ich kann sündigen. Wie Paulus anführt in Römer 6, sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme. Das geht ja weiter, er sagt, das sei ferne. Wenn man natürlich das Letzte weglässt, wäre ein völlig anderer Aussagewert gegeben. Das ist Praxis, das ist Wandel. Heiligung betrifft unseren praktischen Wandel, wodurch wir geheiligt werden durch den uns auferlegten Wandel, den Christus erwartet, nicht von einer religiösen Welt, sondern von den Seinen. Das heißt, unser gesamtes Leben, nachdem wir errettet sind, soll ein fortgesetztes, in den Augen Gottes, gutes Werk sein. So will es der Herr. Es soll in der Endkonsequenz, wie auch Paulus sagt, ein angenehmes Opfer sein. Und zwar darin, indem wir uns ihm, Christus, selbst, ein jeder selbst, auf seinen Altar bringen, wie wir das in Römer 12, Vers 1 lesen, wo es heißt, ich ermahne euch nun, Brüder. Wir haben es hier mit einer Ermahnung zu tun. Durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Ja, im Griechisch steht da, euer vernünftiger Gottesdienst ist. Mach nur darauf aufmerksam. Und zwar sollen wir uns so auf den geistlichen Altar Gott zur Verfügung stellen, genauso wie er, Christus, sich für uns dargebracht hat. Und darin, in seinem Darbringen auf dem Opfer, uns die Seligkeit geschaffen hat. Das ist nicht anders geschehen, als dass er, unser Herr Jesus, mit großer Angst und mit großem Zittern in Gethsemane war. Dort hat er unsere Seligkeit gewirkt. Dort fing es an. In Gethsemane war der Anfang der direkten Leiden und am Kreuz war das Ende. Hat denn der Herr Jesus ein Angst und Zittern von sich gegeben? In Jesaja 53, Vers 8, da wird gesagt, er, über den Christus. Er ist hinweggenommen worden aus der Angst. Hier haben wir es schon. Hatte denn der Herr Jesus Angst? Er hatte deshalb Angst, weil der Tod vor seinen Augen stand, der ihm völlig feind war. Er war Herr des Lebens, Gott des Lebens von seiner Herkunft und schaut dem Tod das widerlichst feindliche Element, was wir uns vorstellen können, entgegen, obgleich er in eigener Sache dafür nichts getan hatte. Auch der Evangelist Matthäus in Kapitel 26, Vers 38 redet über den Herrn Jesus von einer Todesbetrübnis im Garten Gethsemane. Eine Todesbetrübnis. Das war Angst und Zittern, denn er erlebte es als Mensch. Als Mensch wie du und ich. Dort beugte er sich freiwillig. Er hat selbst gesagt, niemand nimmt das Leben von mir. Ich gebe es von mir selbst. Der Jesus starb freiwillig nach seinem eigenen Willen. Dort beugte er sich für uns, für dich und mich, unter dem Willen Gottes. Um dann als das wahrhaftige Lamm Gottes unter Höllenqualen am Kreuz für dich und mich zu sterben. Und wir können darauf antworten, weil wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben, durch die Vergebung der Sünden. Aber Gott sei gelobt, so erniedrigend dieser Tod für ihn war. Und es war sehr erniedrigend. Der Jesus ist nicht so im Vorbeigehen irgendwo ums Leben gekommen wie bei einem Autounfall. Man hat ihn den schändlichsten Tod übertragen, der nur für Mörder war. Für solche, die überhaupt keinerlei Ehre mehr zu haben dürfen. Die Bilder über Christus aus den Malerateliers von Byzanz sind falsch, mit dem Tuch, das er hier umgebunden hat. Die Hingerichteten waren entrechtet und wurden nackt gekreuzigt. Darum redet der Psalmist und spricht, der Hohn hat mein Herz gebrochen. Verhöhnung war's, was man an ihm trieb, wie man seinen sündlosen Leib schändete bis ins Letzte. Für dich und für mich hat er es getan. Hoffentlich ist es uns klar.
So weit erniedrigte sich der Herr wegen der Schwere deiner und meiner Sünden.
Aber umso herrlicher, umso glorreicher war seine Auferstehung, umso wunderbarer seine Himmelfahrt und das Sitzen zur Rechten Gottes, wie wir es im Neuen Testament lesen, und samt der dann folgenden Ausbreitung des Evangeliums, seiner Gnade und seines Reiches, das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dies alles, was er dort erduldete, war die Frucht, die wir hier sehen in Auferstehung, Himmelfahrt, Sitzen zur Rechten und nun das gewaltige Ausbreiten des Evangeliums, die Frucht dieser seiner Leiden von Gethsemane bis ans Kreuz. Auf diese selbstverleugnende Weise hat er, unser Herr, unsere Seligkeit erworben. Deine und meine Errettung, wenn du es bist, wenn du dich bekehrt hast. Das hat dem Herrn Jesus das gekostet. Wir können das hier nicht ausdrücken, aber nur ein wenig, damit wir erfassen und erfahren, was es doch zum Inhalt hat, was unser geliebter Herr für uns getan hat, um uns zu erretten, um uns zu erlösen aus der Gewalt des Todes. Und auf diese selbstverleugnende Weise sollen auch wir seine Nachfolger sein. Das ist Vers 5 im Textkapitel die Gesinnung Jesu. Die wird der Herr Jesus in uns sehen. Die wir nur erbringen können, wenn wir freiwillig den Gehorsam ansteuern, der durch uns freiwillig erbracht werden kann. Nun, indem wir auch unser eigenes Leben mit ihm, mit Christus, am Kreuz in den Tod geben. Geschwister, es ist ein Geheimnis. Ich weiß, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Erretteten in dieses Geheimnis eindringt. Ich weiß es. Aber es ist ein Geheimnis. Wer das Geheimnis des Todes erhält, bekommt ein Stücklein draus zu erfassen. Es ist Siegesbotschaft, die Botschaft des Todes Jesu. Es ist Leben. Wir müssen mit ihm in der Gleichheit seines Todes am Kreuz sterben, damit wir, wie die Schrift im Neuen Testament sagt, mit ihm auferstehen. Wir sollen auferstehen, um hier die gute Frucht offenbar werden zu lassen, die auch Christus durch seine Auferstehung hat offenbar werden lassen. Er war das Samenkorn, das in die Erde fiel und starb, wodurch die Frucht zustande kam, und unsere Frucht gründet sich einzig in dem Mitgestorbensein in Christo. Ich weiß, dass wir alle Nachholbedarf haben. Vollziehen wir's in Aufrichtigkeit vor dem Herrn, im beständigen Gebet und Ausstrecken, damit Gott uns begegne, damit wir reich werden in ihm. Diese völlige Selbsthingabe, ich steigere das, diese völlige Selbstvernichtung, die Christus am Kreuz an sich geschehen ließ, die einzig für uns jenes notwendige Vorbild darstellt, Christus ähnlicher zu werden, wird durch Gott in uns gewirkt. Das heißt, wo immer es unserem Gott nicht gelungen ist, uns Christus ähnlicher werden zu lassen, haben wir es ihm verhindert. Das ist ganz einfach. Gott will das! Und wo immer wir das tun, ist und bleibt es eine Tat der Selbstverleugnung, die wir mehr und mehr lernen sollten, in die wir uns mehr und mehr ausstrecken sollten, um Gott zu verherrlichen, um für ihn da zu sein. Damit Gott uns mehr mit seiner Kraft erfüllen kann, die wir in seinem Dienst zu seiner Verherrlichung verwenden und so unsere Seligkeit mit Furcht und Zittern schaffen sollen. Die Kehrseite davon ist, widersteht der Mensch dieser Kraft, dann bleibt er in der Knechtschaft des Teufels bei Verlorenen und in der Fruchtlosigkeit bei Erretteten. So bleibt er in der Knechtschaft des Teufels und wirkt seine eigene Verdammnis bei den Verlorenen und die Freudlosigkeit bei den Erretteten. Es ist seine eigene Schuld, wenn der Mensch verloren geht. Es ist die eigene Schuld, wenn ein Kind Gottes fruchtlos über die Erde geht. Wie es allein nur auch Gottes Gnade und Gottes Huld ist, wenn wir errettet werden. Nun, in unserem Text von Philipper Kapitel 2, Vers 12 und 13, die wir gelesen haben, müssen wir erstens sagen, Gott hat in Christo alles für alle getan. Punkt. Damit haben wir zu der von Gott gegebenen Seligkeit nichts mehr hinzuzufügen.
Wenn gesagt wird, was ja schriftwidrig ist, die Gemeinde Jesu müsse erst noch ins Gericht, es ist ein von Satan inspirierter Satz, der das herrliche Werk der Kreuzestat Jesu zunichte machen will. Der Mensch möchte vom Nagelbrett bis zur Gebetsmühle etwas dazu tun. Er kann's in seinem stolzen Herzen nicht verwinden, dass Christus alles getan hat. Überlegen wir uns die Worte Jesu, die er ausrief, als jene Letzten am Kreuz, es ist vollbracht. Das wäre eine Lüge. Wenn wir noch dazu etwas zu bringen hätten oder gehabt hätten, weil Gott nach Vers 13 alles wirket, und wir müssen das wiederholen, der wirklich alles wirkt. Ja, so steht's nun halt mal geschrieben. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. So will Gott nicht, dass außerhalb seinem Wirken wir anfangen zu wirken, sondern nur in seinem Willen wirken sollen. Aber Gottes Wille kommt in mir so weit zur Ausführung, als zweitens, mein Wille es will. Das ist das Geheimnis. Und in diesem Geheimnis, wie weit mein Wille es will, liegt die Verlorenheit und die Errettung, liegt die Fruchtbarkeit und die Unfruchtbarkeit der Erretteten. Nun, wenn ich sage, ich will. Herr Jesus, ich will. Dann bin ich längst noch nicht in seinem Willen. Es gibt Dinge, die auch Gottes Wort bestätigt, wo wir ein bestimmtes Wort der Erklärung zu sagen haben und Gott nimmt es an. Aber wenn mein Wille es will, dann hat mein Wille, sauber zu sein von der Liebe, die es nicht will. Und das ist Kampf. Das sage ich. Das ist ein Kampf, obgleich er nicht um das leibliche Leben oder nicht mehr Leben geht, uns in solche seelische Exzesse bringt, dass wir meinen, wir müssten sterben. Das versteht jetzt nur einer, der das kennt. Ich weiß, dass ich nicht von allen verstanden werde. Sich gegen seinen eigenen Willen, denn in unserem Fleische wohnt das Nein, sich gegen alle Regungen in uns zu dem Ja durchzukämpfen, Herr Jesus,
Ich will meinen Willen dem deinen restlos unterordnen. Das ist ein Vorgang, auf den Christus wartet. Der ist nichts mit einem kurzen Satz, sondern mit dem Beweis, mit dem letztlichen Beweis erklärbar und nur durch den Beweis von Gott abnehmbar. Meinen Willen in den Seinen hineingelegt. Meinen Willen von dem Seinen völlig umfassen zu lassen. Frei von jedweder Einbildung von jenem Wollen, sondern dass es so ist. Dann ist soweit das alles okay. Dafür haben wir ein wunderbares Beispiel. Ich sage nur den Namen Jesus Christus. Ich bin gekommen, oh Gott, deinen Willen zu tun. Dadurch war die Fruchtbarkeit da. Dadurch war der gewaltige Segen, die gewaltige Gottesverherrlichung, die gewaltigen Geschehnisse durch unseren Herrn überhaupt möglich. Jawohl, Gott wirkt vom Himmel herab. Auf mich, auf sein schwaches Kind, das ich bin im Fleische und auch im Geiste, das sind wir Banausen. Also sind wir schwach. Zu ihm, zu meinem Gott, schaue ich auf. Ich schaue deshalb zu ihm, weil bei ihm Kraft und Frieden ist. Das ist ja das Problem. Nicht wahr? Nicht erst seit heute und gestern. Der Petrus, der schoss, wie wir wissen, oft über seine Zuständigkeiten ein Stück hinaus. Er sagt, Herr, sag mal, ich soll da rauskommen, mit auf dem Wasser. Wenn du da läufst, kann ich auch da laufen. Ja, sagt er, bitte, komm raus. Da kam er. Und warum ging er unter? Um aus dem Kahn rauszukommen, hat er auf den Herrn geschaut. Der stand schön oben auf den Wellen. Und dann macht er den Fehler und guckt dann auf das ihn umgebende Element. Und da ging es nunter zu. Und wenn der Herr ihm nicht die Hand gereicht hat und hätte ihn an sich gezogen, dass er wieder in die Gemeinschaft mit Christus vereinigt würde, da wäre er abgesoffen, der arme Kerl. Nun, Gott lässt uns nicht abschmieren. Gott zieht uns an sein Herz. Er will's so. Aber wir machen doch den Fehler, dass wir nicht auf ihn schauen. Dass wir auf die Elemente blicken, die uns Gefahr sind. Wie hypnotisch starren wir die Dinge an. Das sind doch ganz genau die Dinge, die Christus am Kreuz überwunden hat. Ich lege meine Hände. Das ist unseren Willen. Und das ist unser Leben in seine starken Hände. Und weiß, er, nicht ich, er führt mich durch die Wüste. Durch die Wüste dieser Welt. Durch die Wüste dieser Zeit. Wie lange? Der lässt nicht locker. Aber du musst wollen, dass er dich führen kann.
bis zum Vaterhaus. Im Vaterhaus brauchst du keine Probleme mehr zu haben, weil es dort keine gibt. Also ist die Frage des Glaubens, inwieweit und ob wir uns durch unseren Gott führen und lenken lassen, so wie das in Johannes 10, Vers 29 zum Ausdruck kommt. Mit Furcht tue ich das, nicht als Knecht, sondern als Kind. Und wir müssen die Kindschaft, die Gotteskindschaft, bei dem Furcht und Zittern im Auge haben. Sonst verstehen wir die Stelle nicht. Der Herr redet, Gott redet zu uns, der Vater redet zu uns als zu Kindern. Und darum das Zittern. Nicht ein Zittern in sklavischer Pein. Das macht Gott sowieso nicht. Gott ist kein Sklavenhändler. Sondern in heiligem Wandel. Und in einem Ausstrecken. Und in einem tiefen Ernst, um den es hier geht, in unserem Leben. Nur wenn wir das Recht verstanden haben, lässt der Herr uns dann auch hineingeführt sein in die tiefere Freude in Jesus. Wir wollen natürlich die Freude haben ohne das andere. Na, das gibt's aber nicht. Ne? Denn es geht ja in unserem Leben um das Wichtigste, das Größte in meinem ganzen Leben. Um Rettung vom ewigen Tod. Und wenn ich errettet bin, um die Gottesverherrlichung. Wir sehen natürlich zu sehr uns selbst. Obwohl geschrieben steht, dass wir niemanden mehr nach dem Fleische kennen sollen, da sind wir auch eingeschlossen. Nicht, dass jemand denkt, das sei ja ausgeklammert. Hier wird nicht geklammert. In der mächtigen Hand eines dich liebenden Gottes. Das muss man wissen. Das kann man gar nicht tief genug wissen, dass Gott uns so inniglich lieb hat. Wer diese Liebe Gottes nicht beachtet in dieser Welt, dem wird es zum Verhängnis und zu ewiger Pein gereichen. Das Wort eigene, was wir hier in unserem Text finden, eigene Seligkeit am Ende von Vers 12, das besagt uns und will ausdrücken, dass es sich um eine Seligkeit handelt, die wir hier schon besitzen, sonst wäre sie uns nicht eigen. Deshalb redet er Errettete an und nicht irgendwelche. Es ist die nach Johannes 14, Vers 23, die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohne, das das Wissen um diese Tatsache, dass wir dann, wenn wir errettet sind, der Vater und der Sohn in uns Wohnung bezogen haben, dieses Wissen will uns Satan rauben. Und bei vielen Gläubigen ist es dem Teufel schon gelungen. Dann zittern sie und fragen, ob sie als Kinder Gottes nicht doch verloren gehen können. Das ist aber nicht das Zittern hier. Gott meint vielmehr, wir sollten zittern, dass wir unser Wissen um unsere Errettung dem Satan nicht aushändigen, nicht zulassen, dass der das so mit links kassiert. Denn dann haben wir doch um diese Frage den Boden des Glaubens ein wenig verlassen. Dann vertrauen wir doch dem Lügner mehr als der Wahrheit, die in Jesus ist. Und dafür sind wir verantwortlich. Oh, möchten wir lieber zittern, dass wir es nie hergeben brauchen, als dass wir zittern und meinen, der Teufel hätte es uns genommen. Darum redet die Heilige Schrift und spricht an dieser Stelle von Wandel mit Furcht und Zittern. Amen.